So, und jetzt hier aus Leipzig, Street Cleaner, der ein bisschen was über Anonymität im Internet erzählen will. Was es da so für Techniken und Möglichkeiten gibt.
Okay. Ja, genau. Hallo erstmal. Kurz zum Ablauf von dem Vortrag.
Ich stelle mich ganz kurz vor,
warum ich das mache. Dann überhaupt erstmal zur Frage, warum sollte man das Internet anonym benutzen? Dann werde ich verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie man anonym surfen kann. Da geht es unter anderem dann um Tor, aber auch um Firefox-Plugins. Und abschließend dann nochmal auch die Grenzen, die einem so eine Tools bieten. Man schafft es leider nicht immer, ganz anonym zu bleiben. Ja, ich beschäftige mich viel mit Open Source, Open Content Sachen. Ziemlich lange und ja, das ist auch der Grund, warum ich das überhaupt mache, weil ich halt denke, dass es wichtig ist, so freie, kostenlose Wissensweitergabe gibt. Ich mache ein paar Sachen für den CCC und für ein Chaos-Treffen in Leipzig, da komme ich her. Und in Leipzig gibt es auch ein Hackerspace-Sublab, da mache ich ein bisschen was. Und Geld verdienen tue ich mit dem Kram auch als Softwareentwickler.
Ja.
Warum sollte man überhaupt das Internet anonym benutzen? Es gibt ja immer noch Leute, die denken, man könnte alle Daten frei rumliegen lassen. Beziehungsweise ist ja auch nicht allen Leuten klar unbedingt, wo man seine Daten alle überhaupt lässt und warum man vielleicht sich Sorgen machen sollte. Auf der einen Seite gibt es halt die ganzen Datensammler. Google und Amazon sind da sicherlich die größten, die es gibt. Aber am Ende ist eigentlich jeder, der irgendwie kommerziell im Internet unterwegs ist, daran interessiert, die Daten der Leute zu bekommen, die die Seiten besuchen und die auszuwerten und damit wieder mehr Profit zu erzeugen. Ein anderes Problem ist halt staatliche Repression. Das ist ja auch hier vorher in anderen Vorträgen schon mal angerissen worden, das Thema. Wir leben ja nun hier leider in einer Zeit, wo vom Staat nicht immer mehr nur Fürsorge ausgeht und es eben auch problematischer wird und das kann eben auch durchaus dadurch passieren, dass man im Internet bestimmte Aktivitäten gemacht hat.
Das Wichtigste
ist eigentlich dann auf der einen Seite sichere Kommunikation, also eben durch Verschlüsselung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Datensparsamkeit. Denn selbst durch die beste Verschlüsselung kann ich es nicht, und auch durch andere Technologien kann ich es nicht vermeiden, dass ich Spuren hinterlasse. Und die Spuren führen immer wieder dazu, dass am Ende Informationen über Personen gewonnen werden können. Data Mining Technologie ist heute schon sehr weit fortgeschritten. Rechenzeit ist heute extrem billig. Das heißt also, es ist ziemlich leicht möglich, wenn ich eine bestimmte Menge an Daten über eine Person, eine bestimmte Menge Daten gesammelt habe, aus den Daten Informationen über eine Person zu bekommen. Beziehungsweise, wenn ich eine sehr große Menge Daten habe, überhaupt Personen aus den Daten raus zu extrahieren. Es gab mal vor 2,5 Jahren so eine Sache, da haben die Leute von AOL Logfiles veröffentlicht, also quasi, was die Leute in dem AOL-Netzwerk so gemacht haben, Suchangaben gemacht haben und so weiter. Und die haben die ganzen Screennames alle rausgelöscht. Man konnte also nicht mehr sehen, wer wer ist. Die haben aber statt der Namen Nummern reingeschrieben. Also man konnte die Sachen zueinander dann in Relation setzen und an die Daten haben sich halt ein paar Leute mit Data Mining Tools rangesetzt, die das sehr gut können und das hat dann nicht lange gedauert, bis die ersten Leute wirklich exakt identifiziert waren durch die Daten. Das heißt also, selbst wenn ich nicht, dadurch, dass ich schon irgendwo ein Profil angelegt habe, mit den Daten in Verbindung gebracht werden kann, kann das aber dadurch passieren, durch das, was ich tue. Und deswegen ist es immer wichtig, so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Ja, wie kann man das erreichen? Eine Sache ist halt, die IP-Adresse zu verschleiern. Dafür gibt es dann so Programme wie Tor zum Beispiel, dass ich also mit der IP-Adresse, die ich eigentlich bekomme von meinem Internetprovider, nicht mehr sichtbar bin für die anderen. Eine andere Möglichkeit ist halt, die Kommunikation mit Werbeservern zu unterbinden, denn gerade natürlich Werbeserver wollen massiv Daten darüber sammeln, was man macht. Man braucht nun mal einfach seinen Cookie-Speicher mal leer machen und was weiß ich, einmal Spiegel Online besuchen, einmal Welt benutzen, besuchen und nochmal irgendein großes Portal besuchen und dann mal in seinen Cookie Glas gucken von dem Browser. Es ist bis oben hin voll mit irgendwelchen Cookies von DoubleClick und anderen großen Firmen, die einem halt alle beobachten wollen, wie man die Werbung von ihnen konsumiert. Dann ist JavaScript natürlich ein großes Problem. Habt ihr gerade hier vorher den Vortrag, so viel JavaScript. Und JavaScript ist halt eine schöne Programmiersprache, man kann eine Menge damit machen, aber natürlich gibt es damit halt den Leuten, die Daten sammeln wollen, auch wieder eine Menge Tools an die Hand, womit ich direkt im Browser quasi Dinge tun kann und eben auch Daten sammeln kann. Mal ganz abgesehen davon, dass es dann da auch noch Sicherheitsprobleme geben kann, weil natürlich nicht jede Software, die von irgendeinem Portalbetreiber benutzt wird, ist immer hundertprozentig sicher. Ja, und ganz generell hatte ich ja schon eben gesagt, keine Cookies annehmen ist immer eine gute Sache. Gute Software am Web ist immer so geschrieben, dass sie ohne Cookies funktioniert im besten Fall. Und wenn man dann doch Cookies nehmen muss, dann sollte man das auf das Minimum beschränken. Ja, Tor ist eigentlich das Tool der Wahl, würde ich mal sagen, wenn man seine IP-Adresse im Netz verschleiern will. Es ist ein Proxy für verschiedene Internetdienste. Das wurde ja vorhin auch schon mal in einem anderen Vortrag kurz angerissen. Das heißt also, ich kann sowohl browsen als auch E-Mail, als auch Instant Messaging oder andere Dinge durch Tor hindurch machen und bin für die Gegenstelle nicht mehr anhand meiner IP-Adresse identifizierbar. Tor selbst ist ein Netzwerk aus mehreren hundert Rechnern, wo Leute halt entweder teilweise oder ständig Rechenzeit bereitstellen, um so einen Tor-Server zu betreiben. Und zusätzlich ist der Datenverkehr halt innerhalb des Tor-Netzwerkes auch verschlüsselt, außerhalb nicht. Hier sieht man mal eine Karte, die ist vom April diesen Jahres. Die aktuelle Karte kann man immer an der Adresse hier unten sich anschauen. Da sieht man quasi die Tor-Nodes, die es auf der ganzen Welt gibt und ja, wie so die Verbreitung ist. Und ist natürlich zu erwarten, die Industriestaaten stellen da die meisten Tor-Nodes, aber letztendlich kann man sie halt durch das Internet natürlich von jedem Punkt der Welt aus benutzen. Und es gibt eben schon eine ganze Menge von den Nodes. Es ist also kein kleines Netzwerk, es lohnt sich, das zu benutzen. So. Hier haben wir jetzt die Situation, wie ist es, wenn ich normal im Internet surfe. Wir haben dann hier ganz links den Laptop von der Benutzerin, die da jetzt zum Beispiel ins Internet gehen will. Bekommt von dem Provider eine IP-Adresse, wo dann gleich die erste Datenbank dranhängt, die das speichert. Da haben wir in Deutschland ja dann auch die Vorratsdatenspeicherung, die da noch gleich mit eingreift und die ganzen Daten sammelt. Wenn ich mich dann durchs Internet bewege, sind meine Spuren natürlich auf jedem Server, denen die Pakete durchlaufen, bis sie mal am Ziel ankommen, sichtbar. Und wenn ich dann an den verschiedenen Servern ankomme, sei es nun irgendwie Chat für Mail, Webserver oder was auch immer ich mache, sehen die natürlich auch, dass ich dort ankomme sozusagen und können eben im besten Fall auch die IP-Adresse sogar meine Identität verbinden. Tor unterbindet das dadurch, dass eine Verschlüsselungskette aufgebaut wird und dafür wird auf dem Rechner selbst ein Programm installiert, was von so einem Tor-Listen-Server eine Liste mit nicht nur drei, sondern ganz vielen Tor-Servern bekommt und aus dieser Liste werden in regelmäßigen Zeitabständen drei ausgewählt und über diese drei Rechner wird dann die Route, die Pakete nimmt, erstellt. Und das kann man jetzt hier auf dem Bild sehen. Der Rechner des Benutzers hat alle drei Schlüssel, die für die Verbindung gebraucht werden mit den jeweiligen Servern, weil halt alle Verbindungen zwischen dem Benutzerrechner und dem Server und den anderen Servern sind alle verschlüsselt, also diese farbigen Pfeile. Also wird zuerst eine Verbindung von dem Benutzerrechner zu dem ersten Server aufgebaut, eine verschlüsselte SSL-Verbindung, so wie man das im Browser kennt, HTTPS mit dem Schloss. Und ist also Kommunikation, die zwischen meinem Rechner und dem Server läuft, verschlüsselt. Dann weist quasi das Tor-Programm auf meinem Rechner
den Server an, mit dem den Server 1 an, den Tor-Server 1 an, mit dem Tor-Server 2 eine Verbindung aufzubauen, mit dem Schlüssel, den ich dann Ihnen dafür schon bereitgestellt habe. Das heißt also, die Verbindung zum zweiten Server baue nicht mehr ich auf, sondern die baut der erste Server für mich auf. Das heißt also, der zweite Server weiß gar nicht mehr, dass es mich gibt. Also wird zwischen Server 1 und 2 auch wieder eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Und durch diese beiden verschlüsselten Verbindungen, die ich habe, weise ich dann Server 2 an, dass er mit Server 3 eine Verbindung aufbaut. Das heißt also, Server 3 ist dann schon sehr weit von mir entfernt und es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass der technisch rausbekommen kann, dass ich existiere. Außerdem ist durch die drei Schlüssel die Verbindung komplett verschlüsselt, durch die die Pakete dann gehen. Und das ist dann so eine sogenannte Tor-Exit-Node. Das heißt also, hier gehen die Pakete wieder raus zu dem Server, zu dem ich möchte, wo ich meine Daten herbekomme, und dann gehen sie auch wieder zurück. Das heißt also, der Zielrechner sieht die IP-Adresse von dieser Tor-Exit-Node und nicht meine IP-Adresse. Aber die Tor-Exit-Node sieht eben meine IP-Adresse auch nicht, sondern nur die von der Tor-Node 2. Und so sieht dann so eine Kommunikation aus, wenn jetzt so eine Route etabliert ist und benutzt wird. Und daher kommt auch der Name überhaupt, der Onion-Router, also das heißt ja der Zwiebel-Router, weil das ein Zwiebelschalenprinzip ist. Und zwar wird das, quasi das Paket, was ich losschicke, auf dem Zielrechner nach und nach mit allen Schlüsseln verschlüsselt. Deswegen sind da so viele farbige Linien auf dem Bild und wird zu dem Rechner 1 geschickt. Der schält dann die erste Schicht ab und sieht, okay, ich muss es zu dem Rechner 2 schicken. Der schält wieder eine Schicht ab, schickt es zu dem Rechner 3 und der schält wieder eine Schicht ab und schickt es dann zum Zielrechner. Das heißt also, die Rechner, die die Pakete bekommen, können auch immer die andere Information nicht sehen. Die, also zu welchem Rechner erst als nächstes geschickt werden soll und welche Information eigentlich überhaupt auch in dem Paket wirklich enthalten ist. Weil das wäre natürlich sonst ein Problem, weil sonst könnte man ja auf dem Tor-Server 1 immer sehen, mit welchem Tor-Server ich am Ende sprechen würde. Und das wird so halt verhindert. Was nicht verhindert wird, ist, dass hier auf dem letzten Stück bis zu dem Zielrechner mitgelockt wird. Deswegen muss man, wenn man sensitive Daten macht, also zum Beispiel seine E-Mails abrufen oder Online-Banking machen oder so, wenn man das über Tor machen möchte, natürlich trotzdem eine SSL-Verbindung benutzen.
Weil das letzte Stück ungeschützt ist und jeder dort die Daten abgreifen kann, besonders natürlich der Betreiber von so einer Tor-Exit-Node. Das haben auch schon Leute mal gemacht. Die haben mehrere so eine Tor-Exit-Nodes erstellt und betrieben und haben halt einfach mal mitgelockt, was auf den Nodes passiert. Und da gab es tatsächlich Leute, zum Beispiel aus Botschaften, die Tor benutzt haben, um anonym zu bleiben, und aber die Kommunikation selbst nicht verschlüsselt war und man konnte dann halt die Botschaftskommunikation mitlesen. Und das ist natürlich dann überhaupt nicht der tiefere Sinn der Sache.
Ja, das war es jetzt soweit erstmal zu Tor.
Wenn es Fragen gibt, kurze Fragen, würde ich die jetzt gleich beantworten, nur zu Tor.
Es gab da so ein bisschen Zweifel wegen der chinesischen Stasi, die ganz viele Tor-Server aufgebaut hat. Ist das mittlerweile geklärt, ein Vorteil oder ist da was dran?
Also was genau der chinesische Geheimdienst tut, weiß ich nicht. Es ist so, Tor bietet keine hundertprozentige Sicherheit. Ne? Wenn man als, gerade als Staat, kann man das eventuell große Mengen des Netzes außerhalb des Tor-Netzes kontrolliert, kann man durch, aber da muss man wirklich massiv Daten mitlesen, kann man durch Beobachtung des Netzwerkverkehrs irgendwann analysieren, wer da mit wem redet. Das ist aber sehr komplex. Eine zweite Möglichkeit ist, was öfters schon angesprochen worden ist, Tor-Nodes in so hoher Zahl bereitzustellen, dass man die dass die alle von dem Staat betrieben werden, sozusagen. Aber ich denke, da liegt es halt an allen Leuten selbst, was dafür zu tun, dass mehr Tor-Nodes da sind. Und wer sich das nicht zutraut, das technisch zu tun, kann zum Beispiel spenden. Es gibt verschiedene Organisationen, den CCC oder den Fürbot, die betreiben Tor-Exit-Nodes. Wenn man denen Geld spendet, kann man was dafür tun, dass es mehr von den ganzen Tor-Nodes, nicht nur Exit-Nodes gibt. Und das chinesische Problem ist auch unter anderem, dass diese Listen, die man von den Servern bekommt, die können die ja auch bekommen. Das heißt also, die fragen diese Listen-Server, so gib mir mal alle Tor-Nodes, die im Moment in Betrieb sind, und die sperren die dann einfach alle. Und da gibt es jetzt so ein neues Verfahren, die nennen sich Bridge-Nodes bei Tor. Da bekommt man immer nur ganz wenig von diesen Bridge-Nodes und muss immer stückweise anfragen, und dadurch können die nicht gleich auf einen Schlag gesperrt werden. Und ich glaube, im Moment sind irgendwie so um die 20% diese Bridge-Nodes, und dadurch hat man noch Möglichkeiten, in China Tor weiter zu nutzen. Ausführlich so beantwortet?
Ja, ich hatte eher gedacht, also wie ich es gehört habe, war, dass die Chinesen halt die Kommunikation belauschen wollen, also Industriespionage und sowas. Das ist halt jetzt sozusagen für Westler schlecht ist, Tor zu benutzen. Also jetzt nicht für die Chinesen selbst.
Gut, das ist halt ein
Vorurteil
so.
War, um Tor halt malig zu machen. Das
weiß natürlich, ist es, natürlich ist es ein Vorurteil. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten, das ist das gleiche Vorurteil, wie auch die chinesische Regierung sagt, sie müssen ihre Jugend vor Porno im Internet schützen. So ähnlich wie Ursula von der Leyen halt auch uns vor Kinderporno schützen will. Jeder will uns vor irgendwas schützen, aber ich glaube, jeder kann schon ganz gut selbst entscheiden, vor was sich schützen muss. Dafür gibt es die Technologie. Und ich denke, dass es nur ein Vorwand ist.
Jo. Jetzt die Frage nach der Performance.
Ja, stimmt.
Wie büßt man dann überein?
Jetzt in Prozent kann ich es nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall wesentlich langsamer, weil erstmal natürlich die ganze Kryptografie stattfindet, das verbraucht Zeit. Dann kommt es natürlich auf die Netzwerkverbindungen in dem Tornetz selbst an, wie die sind. Und ja, also ich denke mal, normales Surfen kann man damit noch ganz gut machen, aber so umfangreichere Sachen werden dann schwieriger. Da wird es dann wirklich spürbar langsam. Also irgendwelche großen Downloads zum Beispiel oder so. Darf ich schon gleich weitermachen? Denn ich hatte ja vorhin schon angesprochen, das andere Problem ist, jetzt, wenn ich jetzt meine IP-Adresse mit Tor verschleiert habe vor dem Gegenüber, bin ich zwar nicht mehr mit meiner IP-Adresse erkennbar, aber wenn ich jetzt irgendein Portal habe, was ich häufig besuche und wo ich mich anmelde, dann bin ich ja trotzdem für die Gegenseite erkennbar, da ich mich ja dort anmelde. Das heißt also, die Gegenseite sieht ganz genau, dass ich das bin, auch wenn ich gar nicht die IP-Adresse dazu habe. Klar, in dem Fall ist es natürlich so, dass man das auch möchte. Man meldet sich da ja aus dem Grund an, seine E-Mails abzuholen, beim Webinterface oder irgendwas. Aber es gibt ja auch eine Menge Dinge, wo man das nicht möchte. Zum Beispiel, dass mir halt, keine Ahnung, Google einen Cookie gibt, wenn ich das erste Mal die Seite aufrufe und danach halt über sein umfangreiches Netzwerk an Werbepartnern halt auch nicht nur die Google-Seiten sieht, die ich aufrufe, sondern eine ganze Menge anderer Seiten eventuell auch noch. Und sowas möchte man natürlich verhindern. Und da wollte ich jetzt nochmal vier Firefox-Extensions vorstellen, die einem dabei helfen, da mit Daten sparsamer zu sein und die das Surfen auch allgemein angenehmer machen.
Eine Sache ist Adblock Plus. Das ist eine Extension für das Unterdrücken von Werbebannern, die ziemlich zuverlässig funktioniert. Bleibt eigentlich fast gar nichts mehr von der Werbung über. Man wundert sich dann immer, wenn man bei anderen Leuten auf die Bildschirme guckt, wie viel Werbung es doch im Internet gibt. Das ist immer ein ganz lustiger Effekt, den ich so bei mir merke. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, wenn man selber Sachen veröffentlicht, dass man sich die Seiten, die man selber irgendwo macht, auch mal ohne das anguckt. Sonst kriegt man nämlich gar nicht mehr mit, dass auf den eigenen Seiten, die man vielleicht bei einem Service benutzt, auch Werbung drauf ist. Und andere Leute sagen, na Mensch, in deinem Blog ist ja ständig überall Werbung. Wie kommt denn das oder so? Und man selber hat es nicht gesehen. Es gibt solche Filterlisten für Adblock Plus, die man abonnieren kann, die andere Leute für einen pflegen. Das ist sehr komfortabel, weil die immer die aktuellen Hostnamen von den ganzen Werbetreibenden eintragen und dadurch wird das alles weggefiltert. Und man kann aber auch eine Whitelist erstellen, wenn man jetzt sagt, naja, von dem oder von dem Anbieter würde ich gerne die Werbebanner sehen, kann man das da drauf schreiben. Oder wenn es halt technische Probleme gibt. Aussehen tut es dann so. Hier sieht man jetzt mal so einen Screenshot mit so einer Liste, die hier gerade zu sehen ist. Man sieht also oben ein paar Einträge, die selbst gemacht worden sind und die nur vier Stück sind. Und hier unten sieht man dann die komplette Liste, in dem Fall ist das hier Cedrics-Liste aus Deutschland, mit den ganzen URLs, die halt zu blocken sind. Das sind dann meistens reguläre Ausdrücke, das heißt also, es wird nur noch Teil der URL geguckt, weil sonst würde das ja zu lang werden mit der Liste. Ganz oben sieht man noch eine Ausnahmeregelung, zum Beispiel da ist Mozilla.org eingetragen, weil, ich glaube, das ist meine Liste, ich glaube, ich habe es gemacht, weil sonst irgendwas mit Extensions installieren oder so nicht ging. Aber auf Mozilla ist ja auch nicht so viel Werbung. Das kann man dann ganz gut ertragen. Und es gibt dann zum Beispiel hier unten dieses kleine Stoppschild mit ABP drin. Das kann man sich aber oben ganz groß dann in die Leiste machen. Damit kann man dann jederzeit die Seite, die man gerade besucht, auf die Whitelist zum Beispiel setzen, wenn man merkt, da funktioniert irgendwie was gerade nicht und ich möchte mal das machen. Oder man kann es auch kurzzeitig abschalten. Dann wird dieses Stoppschild grün und man kann dann ohne Adblock Plus surfen und danach macht man es einfach wieder an. Nächste Extension ist NoScript. Das ist eine Extension, die JavaScript, Java und Flash sehr zuverlässig unterbindet.
Natürlich gibt es heute viele Seiten, gerade im Web 2.0-Bereich, die mit JavaScript funktionieren, aber grundsätzlich ist JavaScript erstmal auch ein Sicherheitsrisiko. Gerade über Cross-Site-Scripting kann man Angriffe auf den Benutzer durchführen, der gerade eine Website besucht und ihm zum Beispiel seine Zugangsdaten stehlen oder andere Dinge tun. Und deswegen ist es immer gut, so wenig wie möglich JavaScript zu aktivieren. Bei NoScript hat man den Vorteil, ich kann dann auch das JavaScript für das Portal, was ich eigentlich besuchen möchte, anschalten, aber ich habe es dann wenigstens für die ganzen anderen Rechner abgeschaltet. Das heißt also, wenn dann eine Cross-Site-Scripting-Attacke dann anfängt, dann ist wenigstens das JavaScript auf der anderen Seite blockiert. Außerdem hat jetzt in den aktuelleren Versionen NoScript so eine Cross-Site-Scripting-Detection eingebaut. Das heißt, man bekommt auch Hinweise, wenn NoScript der Meinung ist, dass da gerade Cross-Site-Scripting stattfindet. Das funktioniert auch ziemlich zuverlässig. Wenn man zum Beispiel so Web 2.0-Tools benutzt, wo man in so einem Blog was reposten kann, da kriegt man immer Hinweisungen, dass man gerade eigentlich Cross-Site-Scripting macht, weil streng genommen ist das Cross-Site-Scripting, was da gemacht wird. Aber in dem Moment ist es natürlich erwünschtes Cross-Site-Scripting. Also ich denke, dass es ziemlich zuverlässig funktioniert. Und hier gibt es auch wieder eine Whitelist für alle die Portale, wo ich eben möchte, dass JavaScript trotzdem an ist.
Außerdem tut das dann so, man sieht hier im Hintergrund die Homepage von NoScript mit dem hübschen Logo. Und dieses Logo hat man abgewandelt dann hier unten nochmal im Statusbalken. Und wenn man draufklickt, sieht man hier quasi alle Hosts, die gerade irgendwie JavaScript machen wollen.
Was man natürlich so auch überhaupt gar nicht mitkriegt. Denn man ruft halt einfach die Seite auf
und man denkt ja, ich bin hier jetzt hier auf NoScript.net und das war's.
Aber so ist es eben nicht.
Denn NoScript.net benutzt auch Google Syndication, also die, was Google, den Service, den Google anbietet, um zu analysieren, wer meine Seite so besucht. Das passiert per JavaScript. Das heißt also, in dem Moment, wo ich jetzt hier NoScript benutze und Google Syndication verboten ist, kann Google auch nicht mehr sehen, dass ich die Seite besuche. Das ist der angenehme Vorteil, wenn ich jetzt NoScript besuche. Und wenn man mal das einfach sich installiert und mal ein paar Seiten aufruft, die man so aufruft und überall mal guckt, wo wird denn über Google Syndication aufgerufen, das sind es über 80% der Seiten, würde ich einfach mal sagen, bei den meisten Leuten. Weil halt fast jeder das einsetzt und jedes Mal sammelt Google da die Daten. Und man kann eben dann hier explizit den jeweiligen Host immer freigeben oder auch nur temporär.
Temporär heißt halt, er ist dann nur für die Session, solange wie der Browser jetzt läuft, freigegeben. Wenn ich den Browser beende und wieder neu starte, ist es wieder verboten. Wenn ich zum Beispiel merke, ich will da irgendwas machen, das funktioniert gerade mal nicht, aber die Seite besuche ich eigentlich nur dies eine Mal und danach nie wieder, kann man es eben mal schnell anschalten. CookieSafe ist eine Extension für das Management von Cookies. Die Browser haben zwar alle einen Cookie-Manager, aber der ist viel zu umständlich. Denn da muss ich jedes Mal in die Einstellungen von meinem Browser gehen, muss in diese Cookie-Konfiguration gehen, muss da irgendwelche Namen ein- und austragen und so weiter. Das macht kein Mensch. Und wenn man es macht, dann ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, da irgendwas ein- und auszutragen. Man surft ja nicht nur auf drei Seiten im Netz und dementsprechend ist das dann kompliziert. Hiermit kann man das wesentlich einfacher machen und man kann außerdem auch seine Cookies damit verwalten und kann sie auch immer exportieren, was auch manchmal ganz praktisch sein kann. Außerdem gibt es wieder eine Whitelist. Ich kann also wieder definieren, von welchen Servern möchte ich gerne Cookies nehmen und von welchen nicht.
Sieht dann so ähnlich aus wie bei NoScript. Ich habe so einen hübschen Keks hier unten in der Leiste. Und wenn ich auf den klicke, geht auch wieder hier sowas auf. Und jetzt bin ich zum Beispiel auf mozilla.org, weil ich die Seite hier anschaue, wo ich das Cookie Safe installieren könnte. Und kann jetzt eben sagen, hier, ich möchte Cookies von mozilla.org akzeptieren. Also ich nehme immer die Cookies von denen an. Ich möchte sie nur während der Sitzung akzeptieren. Das heißt also, ich nehme die Cookies an, behalte sie so lange, wie mein Browser läuft, lösche sie dann. Und wenn ich den Browser neu starte, sind die Cookies weg. Oder ich möchte es nur temporär machen, also einmal. Das heißt also, ich nehme jetzt den Cookie, ich mache den Browser zu, ich mache ihn wieder auf und dann nehme ich keine Cookies mehr von denen. Man kann das also hier auch, ähnlich wie bei NoScript, ziemlich gut konfigurieren. Und man kann natürlich auch von vornherein gleich sagen, hier Mozilla will ich gleich blockieren, von denen will ich gar keine Cookies. Das würde man dann zum Beispiel im Fall, dass ich von Doubleclick oder so machen, da wollte man die Cookies ja gar nicht erst haben. Und außerdem hat man hier oben dann noch die grundsätzliche Möglichkeit, die Cookies global zu akzeptieren. Da schaltet man quasi Cookie-Pile komplett ab. Das geht man dem NoScript übrigens auch. Und dann nimmt man einfach alle Cookies, die kommen würden.
Eine kurze Frage.
Ja.
Eigentlich, was ja interessant wäre, wäre eine Möglichkeit, gefakte Cookies, sage ich mal, on the fly zu generieren. Beispielsweise, wenn ich die Google-Seite besuche und keine Cookies verwende, dann ist ja jedes Mal die Einstellung Safe Search jedes Mal wieder eingeschaltet, automatisch. Ja. Was ja ziemlich nervig ist. Also weil ich dir sage, ich möchte doch lieber alles sehen, muss ich ja zwangsläufig einen Cookie nehmen. Da wäre es doch praktisch, wenn so ein Tool ein Google-Cookie zufällig erzeugen könnte, was halt nur dieses Flag gesetzt hätte, dass die Safe Search in einem bestimmten Zustand wäre. Damit wäre das immer automatisch so eingestellt, wie ich das will. Und Google würde mich trotzdem nicht tracken können, weil mit jeder Anfrage das Cookie einfach mal neu wäre.
Ja, die Frage kann ich dir jetzt aus dem Stand nicht beantworten.
Das funktioniert aber nicht, weil das Cookie vom Server geschickt wird. Und der hat eine Liste der Cookies, die er schickt. Und wenn du einfach ein zufällig generiertes Cookie zurückschickst, findet er das Cookie nicht aus seiner Liste und lässt dich einfach nicht zu.
Ja, genau, das ist die Frage. Also ist es quasi ein Session-Cookie? Also werden die Einstellungen auf dem Server gespeichert und ich habe nur eine Nummer bekommen, so wie das gerade angesprochen worden ist, und die Nummer existiert dann gar nicht, dann habe ich auch die Einstellungen dazu nicht auf der Gegenseite. Oder sind die Einstellungen wirklich in einem Cookie abgelegt? Das wäre das Szenario, was du beschrieben hättest, wo ich das durchaus generieren könnte. Mit CookiePal hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, dir die Cookies alle anzugucken. Du kannst also sehen, alle Cookies von Google, und kannst halt auch reingucken und könntest zum Beispiel den Cookie dann aufheben, alle anderen löschen und dann hinterher Google auf die Blockierliste wieder setzen. Dann würde das funktionieren, wenn die technische Umsetzung so ist, dass es im Cookie steht. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, dann könnte man sich vielleicht hinterher nochmal zusammen anschauen oder so, aber kann ich jetzt mit Sicherheit nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, weil das Problem kenne ich auch. Also ich mache es zum Beispiel so, bei Google Images nehme ich halt die Cookies nur für die Session. Das heißt also, wenn ich einen Browser aufmache, stelle ich einmal die Einstellungen zum Beispiel bei Google Image Search ein, wie ich sie will, und solange ich den Browser laufen habe, habe ich die dann. Und wenn ich ihn zumache und wieder aufmache, ist der Cookie wenigstens weg. Das heißt also, ich bleibe nicht zu lange in ihrem Fokus mit meinen Aktivitäten. Aber es ist auch nur eine zweitklassige Lösung. Genau.
Ja, und eine besonders schöne Extension ist Better Privacy Extension. Die kennt auch fast niemand, meistens, wenn ich mit Leuten drüber rede. Und die schützt vor diesen sogenannten Super-Cookies. Das sind einmal LSO Flash-Objekte, LSO steht für Large Storage Object, und DOM Storage Objekte. DOM ist das, was das HTML im Browser ist, einfach gesagt. Das sind Technologien, mit denen man einen normalen Cookie, da kann man nur ganz wenig Informationen reinschreiben. In diese Objekte kann man bis zu mehrere Megabyte Größe reinschreiben. Und diese LSO-Objekte haben noch einen zweiten Vorteil für die Portalbetreiber. Sie werden nämlich über das Flash gemanagt, das Flash-Plugin, was ich habe. Und das Flash-Plugin ist zentral im System installiert. Das heißt also, lege ich einmal so ein LSO-Objekt ab, zum Beispiel, weil ich mit meinem Internet Explorer YouTube besuche, und hinterher besuche ich YouTube mit Mozilla, dann ist das gleiche Objekt. Das heißt also, ich werde über die Browser drüber weggetrackt. Und das ist natürlich dann eigentlich genau das, was man als Benutzer überhaupt gar nicht will, dass nämlich selbst wenn ich den Browser wechsle, ich immer noch den Cookie drin habe. Und das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, die Browser haben keine Möglichkeit, das anzuzeigen, dass man die Cookies hat. Und in Flash kann man das zwar sich anzeigen lassen, aber das ist super kompliziert. Da muss man auf die Adobe Homepage gehen, muss sich da durchs Menü hangeln, und dann kommt man irgendwann in so ein Menü, wo man seine LSO-Objekte managen kann. Macht kein Mensch. Deswegen gibt es hier diese Better Privacy Extension, denn die kann sich um diese ganzen Objekte kümmern.
Das sieht dann so aus, wenn man sich da die Optionen von anguckt. Hier sieht man jetzt zum Beispiel mal drei so eine Storage-Objekte, die von YouTube kommen. Also youtubeimage.com ist da die Domain. Und an den Namen kann man auch schon so ein bisschen erahnen, worum es sich darum handelt, nämlich Settings, Sound Data und Video Stats. Geht also quasi darum, was ich da bei YouTube tue und was meine Einstellungen sind. Und wenn man einen anklickt, kann man hier unten auch nochmal die Details sehen, dass das zum Beispiel 58 Bytes groß ist. Reingucken kann man hiermit nicht. Was man hiermit aber machen kann, ist jetzt, man kann sagen, zum Beispiel, wie das hier eingestellt ist, ich will von YouTube diese LSO-Objekte haben, aber von allen anderen nicht. Und dann sieht man hier unten auch schon bislang entfernte Objekte, 1139. Da kommen also immer mal welche wieder an. Und normalerweise zieht das alles an einem vorbei und man merkt das gar nicht. Und das Schöne ist, wenn man den Browser schon eine Zeit lang benutzt hat, man installiert sich mal Better Privacy, dann hat man hier eine ziemlich lange Liste von Objekten und merkt überhaupt erstmal, was da eigentlich unter der Haube passiert ist, was man so nicht mitbekommt. Und das sind natürlich umfangreiche Tracking-Möglichkeiten für die Leute, die solche Services betreiben. Ja. Das wäre es soweit zu den Firefox-Plugins. Nochmal kurz zusammengefasst, was so die Grenzen der Anonymität sind. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, unverschlüsselte Verbindungen sind natürlich immer ein Problem, denn jeder kann die Verbindung mitlesen, jeder kann sehen, was da passiert. Dementsprechend sollte man das vermeiden, wenn man der Meinung ist, man tut dort Sachen, die nicht mehr für jeden sichtbar sein sollen. Dienste mit einer Authentifizierung sind natürlich immer ein Problem. Wenn meine erste Aktion morgens ist, Google aufzurufen, mich einzuloggen, und meine letzte Aktion abends ist, mich abzumelden, dann ist natürlich vollkommen klar, dass ich den ganzen Tag über von Google, da wo es Google möglich ist, getrackt werde mit dem, was ich tue. Aber da ist man natürlich auch dann sozusagen selber dran schuld, in Anführungsstrichen, denn man hat sich ja Google gegenüber zur Erkennung gegeben. Dann ist es natürlich problematisch, wenn es eine große Kontrolle großer Netzbereiche gibt, wie zum Beispiel, wie man das jetzt in China sieht. Wenn ein Staat umfangreich Netze kontrollieren kann und das auch tut, kann er damit auch aktiv Verschlüsselungen sabotieren und Anonymisierungsdienste kaputt machen. Und das funktioniert dann auch leider. Oder macht es zumindest vielen Benutzern so schwer, einen Anonymisierungsdienst zu nutzen, dass sie es dann sein lassen. Ein großes Problem ist auch der Verbot von Anonymisierungsdiensten. In Deutschland haben wir das zum Beispiel, das weiß auch fast niemand. Seitdem das Vorratsdatenspeicherungsgesetz in Kraft getreten ist vor 2 Jahren, sind in Deutschland Anonymisierungsdienste indirekt verboten. Denn die Vorratsdatenspeicherung schreibt vor, dass ein Anonymisierungsdienst zwar anonymisieren darf, er muss aber die Kennung, die er für jemanden erzeugt, also die IP-Adresse wird ja dann in so einen Schlüssel umgewandelt, muss zu diesem Schlüssel die IP-Adresse weiter vorhalten. Das heißt also, wenn ich in Deutschland auf eine Tor-Node aufsteige, dann muss die Tor-Node meine IP-Adresse speichern und den Schlüssel, der intern im Tor-Netzwerk weiter benutzt wird, um das Routing zu machen. Damit, wenn jemand ans Tor-Netzwerk rantritt und sagt, ja hier, wir wollen jetzt wissen, ob der und der das und das gemacht hat, das nachverfolgt werden kann. Deswegen versucht das Tor-Netzwerk zum Beispiel, möglichst viele Server außerhalb der EU zu betreiben, wo es diese Limitierungen nicht gibt. Aber in Deutschland ist das so. Und von so einen Technologien ist es natürlich auch kein großer Schritt mehr dahin zu sagen, wir verbieten sowas ganz allgemein. Ja, und vorhin hatte ich es auch schon kurz angesprochen, Infiltrieren von solchen Netzwerken ist natürlich auch immer ein Problem. Wenn man ein offenes Netzwerk hat wie Tor, kann natürlich eine Organisation dort Server einbringen, getarnt, und kann dadurch natürlich versuchen, das Netzwerk zu sabotieren. Aber ja, ich denke, solange eine Community interessiert genug ist an einem Projekt, ist das sehr schwer, das zu machen. Hier sind nochmal die ganzen Links zu den Dingen, die angesprochen worden sind. Also das Tor-Projekt, die 4 Plugins, die ich vorgestellt habe. Dann gibt es von Kai Raven die Homepage, von dem habe ich auch die vielen schönen Bilder genommen. Und der hat da eine wunderschöne Anleitung geschrieben, wie man sich anonym im Internet bewegen kann, stellt auch eine Menge Plugins vor und so weiter. Und ganz unten ist der Link zu dem zum Handbuch für Anonymität im Internet, der German Privacy Foundation. Das gibt es da als HTML und PDF zum Download. Und das erklärt auch nochmal viele der Zusammenhänge, die hier angesprochen sind und wie man sich dafür schützen kann. Ich lade die Folien, wenn ich hier fertig bin, in das Pentabarf-System hier hoch, wo die Vorträge alle angekündigt waren, dass man sich das da runterladen kann. Man muss nicht jeder URLs abschreiben. Genau. Wäre ich fertig, nur noch Zeit zu fragen, wer Fragen hat.
Für diese Extension von Firefox gibt es da auch was für andere Browser? Ja, hast du da eine Idee? Oder?
Nicht wirklich. Also, dafür beschäftige ich mich zu wenig mit anderen Browsern so intensiv. Ich weiß auf jeden Fall, dass es für Safari diverse Plugins gibt in die Richtung, zumindest was so Blockieren von Werbung angeht. Wie es beim Internet Explorer ist, weiß ich nicht. Und bei Opera weiß ich es auch nicht.
Ja, ja. Opera hat integriert schon seit langer Zeit Blog-Content. Also Rechtsklick auf die Seite, Blog-Content auswählen und dann kann man selbstständig die einzelnen Werbebanner blockieren.
Ja. Das ist natürlich sehr mühsam.
Quasi ein Adblock Plus in Eigenproduktion.
Ja, genau.
Ja. Auf dem Safari habe ich bis jetzt eigentlich noch nichts Vernünftiges gefunden. Also irgendwie mit der neuen Version sind die Plugins wieder kaputt.
Das stimmt. Gerade jetzt durch die neuen Release, ja. Das stimmt.
Deswegen, wenn man da vielleicht was langfristig kann, so kommt man mit Firefox nicht mehr rum.
Also sehe ich persönlich auch so. Ich bin nun auch ein Mac und ich benutze zwar Safari auch mal stellenweise ganz gerne, aber gerade aus den Gründen hier nehme ich auch eher, sag mal, die Langsamkeit von Firefox in Kauf, dafür, dass ich mehr Privatsphäre habe.
Dort war noch. Wie vertrauenswürdig sind denn diese ganzen Add-ins für Firefox? Ich meine, theoretisch kann ja jeder so ein Add-in schreiben und draufstellen.
Richtig. Und
gerade an so einer sensiblen Stelle wie mein Webbrowsing könnte der ja auch irgendwas einschreiben, was weiß ich, was mich dann beobachtet.
Ja, da gibt's eine Geschichte sogar zu. Einige Leute nicken schon, die kennen die Geschichte schon. Das ist so 2-3 Monate her. Da gab es eine sehr unerfreuliche Sache. Und zwar gab es so eine Art Krieg zwischen dem Autor von AdBlock Plus und dem Autor von NoScript. Die Plugins, die ich hier auch vorgestellt habe. Und der Autor von NoScript, also die Autoren versuchen alle oder werben auf ihren Homepages auch für Spenden. Ich meine, das ist auch nachvollziehbar. Die stecken eine Menge Arbeit rein, wollen vielleicht unterstützt werden. Erstmal legitim. Dieser Autor von NoScript fand es aber irgendwie unschön, dass das, dass das AdBlock Plus ständig sozusagen seine Möglichkeiten, Werbung, Geld zu verdienen, auch mit wegschiebt. Und hat dann irgendwann in seinem Plugin-Code implementiert, der das verhindert. Was natürlich überhaupt nicht angesagt ist, weil keiner, der sich jetzt sein Plugin installiert, möchte, dass dadurch das andere Plugin in Mitleidenschaft gezogen wird. Es ist rausgekommen, weil das alles, der Quellcode auf alle dieser Plugins öffentlich ist und Leute das bemerkt haben. Und der hat sich dann ziemlich schnell dafür entschuldigt und ziemlich umfangreich, und dem war das extrem peinlich, dass das so passiert ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also das ist quasi die Antwort auf die Frage. Das ist alles Open-Source-Technologie, sowohl der Browser als auch die Plugins, und dadurch...
So komme ich nicht umhin, mich ständig zu informieren, ob da so etwas aufgetaucht ist.
Ja, na, sagen wir es mal so, bei den Plugins ist es so, die Updates werden automatisch eingespielt. Und solange bei Fehler das Plugin aktualisiert wird, bekommt man die aktuelle Version und hat dann den Fehler nicht mehr. Also dieser Mensch hat zum Beispiel, weiß nicht, Minuten oder Stunden, nachdem dieser Vorfall bekannt wurde, sofort ein Update von dem NoScript gemacht, was dieses Verhalten nicht mehr hatte. Weil das auch das Einzige war, was er noch machen konnte.
Ja. Noch eine Anmerkung zu Safari. Es gibt ein Programm, das nennt sich Glimmerblocker. Und das setzt sich als Proxy ins System und ist somit auch versionsunabhängig. Okay. Funktioniert von 10.4 bis 10.6 problemlos.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Okay. Okay. Thema Datensparsamkeit, wie ist es denn mit Falschangaben? Also wenn man sich irgendwo registriert und dann gibt man halt 1 Million als Haushaltseinkommen und eine 12-jährige Familie an. Weil es ist ja so ein bisschen die Taktik, wie wir damals in die Signatur alle reingeschrieben haben, Bombe, Wurfanker, RAF und so weiter, um es halt Echolon und was es alles gibt, irgendwie voll zu müllen. Macht es Sinn oder verzerrt es mein privates oder mein Profil im Netz gar nicht so sehr, wie ich mir das so vorgestellt habe?
Das ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Also das kommt darauf an, wie umfangreich du das betreibst.
Und wie, ist mal was anderes.
Also und wie kreativ du dafür bist und dass du wirklich nicht absolut in irgendwelche Muster verfällst, ne? Das ist das Beispiel, was ich vorhin schon gebracht habe mit dem Data Mining. Also das Problem ist, dass einfach jeder irgendwo ganz tief drin in dem, was er tut, immer wieder ein Muster und eine Spur hat. Und die ist halt mit genügend Mühe auch wieder rauszufinden. So wie auch jede Handschrift eben, so sehr sie sich ähneln mag, immer wieder was Eigenes hat. Und das ist natürlich nicht immer zweifelsfrei feststellbar, das ist klar. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, wie sinnvoll das ist. Und ich habe... Also es ist eine persönliche Meinung von mir. Ich wünsche mir eigentlich auch ein Internet, wo dieser ganze Scheiß nicht mehr da ist. Wo man eigentlich, weil dafür ist es eigentlich da, man soll eigentlich frei kommunizieren können und soll eigentlich keine Angst haben, meine Daten irgendwo hinzutun, weil eigentlich ist es hinderlich. Ich meine, wahrscheinlich wollen alle Leute hier in dem Raum eigentlich das Internet benutzen, um frei darin zu kommunizieren, aber wenn wir ständig Tools und Pseudonyme benutzen müssen, dann macht es das nur noch schwerer und wir können gar nicht mehr so miteinander in Kontakt treten, wie wir das wollen. Also das wäre eigentlich so meine Wunschvorstellung. Das ist natürlich noch weit weg.
Aber da gäbe es ja auch eine einfache Lösung, dass man einfach kein Programm hat, was generische Persönlichkeiten nicht zum Zufall erzeugt.
Ja.
Dann macht man selber nicht den Fehler, irgendwelche Muster zu verwenden.
Könnte man machen, sicherlich, klar. Also könnte man zum Beispiel auch als Firefox-Plugin schreiben und dann die Formulare immer befüllen lassen, klar, wäre eine Möglichkeit. Ja, Firefox-Plugin schreiben ist auch ganz einfach, also da muss man nicht viel für programmieren können. Ja, gut.
Und wie ist es, wenn man halt versucht, mit mehreren Identitäten, hat man dann immer noch, also im Netz unterwegs zu sein, hat man dann immer noch seine persönliche Handschrift irgendwie drin? Selbst wenn man, also fängt ja eben so an, dass man es das nie ganz wegkriegt. Also Also wenn jetzt verschiedene E-Mail-Provider nimmt, kostenlos, um sich halt bei verschiedenen Diensten immer mit einer anderen E-Mail anzunehmen. Also es ist ja sehr aufwendig und man muss das alles irgendwie machen. Lohnt sich der Aufwand oder?
Also ich persönlich würde es nicht machen, weil es mir zu anstrengend wäre. Ich denke, man muss das schon ziemlich umfangreich machen, damit es wirklich funktioniert. Es gibt zum Beispiel Technologien, man kann deswegen eben die Sache mit NoScript, man kann mit JavaScript genau gucken, wie du die Maus im Browser bewegst, auf welchem Element bleibst du wie lange, welches Element klickst du an. Wenn eine Seite das macht, kann das darüber ziemlich genau rausfinden, wie du dich verhältst, und das Verhalten ist einzigartig. Und da kannst du mit deinen 5 Identitäten 5-mal kommen. Wenn ich da genug Data Mining drauf mache, weiß ich irgendwann, dass du das 5-mal warst, auch wenn du jedes Mal einen anderen Namen hattest. Das setzt natürlich immer voraus, dass die Daten alle zentral irgendwo auflaufen und auch mit Data Mining bearbeitet werden. Aber das Problem an den ganzen Daten ist ja nun mal, wir sehen nicht, wo die hingehen. Es gibt keine Möglichkeiten, in die Datenspeicher Einsicht zu nehmen, gerade bei den Firmen. Und es gibt erst recht keine Möglichkeiten, Löschen zu verlangen und es zu kontrollieren. Und deswegen ist es eben immer besser, datensparsam zu sein und dass diese Daten gar nicht erst entstehen zu lassen, wo das geht. Das ist natürlich auch schwer.
Ein einfacher Tipp, den man da vielleicht noch geben könnte, wäre halt zu versuchen, sich für verschiedene Dienste nicht bei dem gleichen Provider oder bei dem gleichen Anbieter festsetzen, zum Beispiel nicht all seine Kommunikation über Google zu regeln, sondern mal wegen E-Mail über, was weiß ich, Gmx und Kalender über irgendeinen anderen Kalenderdienst und so weiter.
Ja.
Und dadurch halt die Konzentration der Daten so zu vermeiden.
Das ist
dann schon
eher. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Ja.
Was haben denn Google Wave auf uns zu?
Tja,
große Welle.
Ich sollte schon seit ein paar Tagen eine Einladung haben, ich habe sie noch nicht, ich habe sie noch nicht angeguckt. Da wird sich auf jeden Fall wieder eine Menge ändern. Ist schwer zu sagen, aber ja.
Wir haben erstmal ein richtig gutes Stück Technologie auf uns drauf zu. Ich würde es mal mit dem Wort, was ich an sich so verwende, geil sagen. Die Jungs haben richtig nachgedacht, und wenn sie das so durchziehen, wie sie es versprochen haben, dass das Ganze wirklich als Open Source rauskommt, kannst du dir halt deinen eigenen Google Wave Server aufbauen. Ich habe jetzt ein Projekt gefunden, da hat jemand das anhand der Standards, die Google schon veröffentlicht hat, da sogar mal nachimplementiert. Die Ideen, die sie dort verwirklicht haben, die sind wirklich richtig gut. Ich muss mal gucken, ob man da, aber das kann man bestimmt auch mit solchen Gadgets, die man da reinbauen kann, hinkriegen, dass man da irgendwie nach Krypto mit reinkommt. Was sie natürlich, wie das bei Google so ist, komplett außen vor gelassen haben. Aber ansonsten denke ich, ist das richtig gut. Und man muss halt sich wieder über die Technologie im Klaren sein, wie bei einem anderen auch. Man muss wissen, okay, ich verwende jetzt einen Google-Server oder einen von Microsoft, die werden das ja schon mal bestimmt auch irgendwie in ein paar Jahren oder so adaptieren, viele andere Sachen auch. Oder ist es halt mein eigenes Wave-Netzwerk, in dem ich jetzt bin. Aber solange sie eigentlich wirklich mit Gewalt auf ihre eigenen Server ziehen, denke ich, ist es zumindest ein sehr, sehr schönes Tool. Persönliche Meinung.
Ja, könnte ich aber so unterschreiben, die Meinung. Also. Ja, genau. Okay. Dann war es das, würde ich sagen.